Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Munition im Waldboden, die durch Hitze explodiert. Bei den Waldbränden in Brandenburg, da müssen die Feuerwehrleute ganz besonders aufpassen, dass dort auf ehemaligen Truppenübungsplätzen brennt und auf einem Areal, wo früher eine Munitionsfabrik stand.
Also wir haben teilweise in den Gebieten, wo die Feuerwalze durchgeht, haben wir Temperaturen im Boden von 800 bis 1000 Grad. In jeder Granate befindet sich auch ein Zünder bzw. wenigstens Initialsprengstoff.
Und ihr hört hier in dieser Podcast-Folge des Updates einen Experten vom Kampfmittelräumdienst, der die Feuerwehr berät. Und wir fragen nach, was ist denn da noch im Boden drin und wie gefährlich sind die unterschiedlichen Munitionen bei Hitze? Außerdem Thema Reisen oder zu Hause bleiben. Sind Menschen, die frei haben und in den Urlaub fahren, glücklicher als die, die frei haben und zu Hause bleiben? Dem ist unser Reporter nachgegangen.
Wenn ich 2 Wochen weg bin, dann bleibt die Arbeit ja liegen. Die wird ja nicht von mir anders gemacht. Wenn ich zurückkomme, dann habe ich 300 Mails in meinem Postfach und die muss ich erstmal abarbeiten. Und bis das passiert ist, ist der ganze Akku, den ich im Urlaub aufgeladen habe, wieder verbraucht.
Und dann sprechen wir über 3 Länder, die manchen von uns nur einmal im Jahr begegnen, beim Eurovision Song Contest, nämlich Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dort dieser Tage. Über ihre Südkaukasusreise, die für die EU durchaus wichtig ist, sprechen wir im Podcast des Updates vom 24. August 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir über schwere Waldbrände sprechen, dann geht es meistens um Kalifornien oder um Kanada, um Portugal, Spanien oder dieses Jahr sogar Schweden. Ganz aktuell ist aber auch Deutschland betroffen, genauer gesagt Brandenburg, das habt ihr mitbekommen. Hunderte Feuerwehrleute versuchen dort einen Waldbrand unter Kontrolle zu bekommen, den größten in der Region seit Jahren. Susanne de los Santos aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn die Lage zurzeit in Brandenburg?
Na, die hat sich ein bisschen entspannt, würde ich mal sagen. Die Feuerwehrleute haben es nämlich geschafft, den Brand rund um die Kleinstadt Treuenbrietzen stark einzudämmen. Das Feuer hatte sich ja seit gestern Nachmittag von 5 auf rund 400 Hektar ausgebreitet. Noch immer stehen aber mehr als 300 Hektar Wald in Flammen. Und dazu kommt, dass es dort in der Nähe jetzt auch noch an weiteren Stellen brennt. Seit gestern mussten ja mehrere Dörfer evakuiert werden, vorsichtshalber. Häuser haben bis jetzt zum Glück nicht gebrannt. Einige Anwohner durften inzwischen auch schon wieder zurück. Entwarnung gibt es aber trotzdem noch nicht, zumal die Löscharbeiten auch weiter schwierig sind.
Und warum ist das so schwierig?
Ja, zum einen, weil kein Regen in Sicht ist und der Wind stärker geworden ist. Grund ist auch, dass sich das Feuer in einem Gebiet ausgebreitet hat, in dem Munitionsreste und Blindgänger im Waldboden vermutet werden. Immer wieder hören Feuerwehrleute auch Explosionen. Die Einsatzkräfte sind deshalb nur auf sicheren, geräumten Wegen unterwegs und bekommen Hilfe aus der Luft.
Über diese Munitionsreste und Blindgänger sprechen wir gleich noch hier im Update. Jetzt war es ja in den vergangenen Wochen sehr trocken und eigentlich ist dann klar, die Waldbrandgefahr sehr hoch, nicht nur in Brandenburg. Wo ist es noch gefährlich?
Ja, betroffen sind zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, außerdem auch Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aber an der Spitze, da steht tatsächlich Brandenburg. Dort gab es in diesem Jahr schon rund 400 Waldbrände.
Wie kommt das?
Das liegt daran, dass es in keinem anderen Bundesland so viele Kiefern gibt wie dort, sagt das Potsdamer Forstministerium. Die Nadelbäume stehen demnach auf rund 70% der Waldfläche in Brandenburg und sie sind stärker waldbrandgefährdet als zum Beispiel Laub- und Mischwälder. Außerdem trocknen Böden mit vielen Kiefernadeln schnell aus und brennen und in Brandenburg regnet es im Schnitt deutlich weniger als in anderen Bundesländern.
Okay, die Gefahr ist höher. Schützt sich Brandenburg denn auch besonders gegen Brände?
Ja, es gibt ein Früherkennungssystem, das Firewatch heißt. Dazu wurden rund 100 Sensoren auf Türmen angebracht. Ein Sensor kann bis zu 70.000 Hektar Fläche überwachen. Diese Aufnahmen landen dann in einem der insgesamt 6 Waldbrandzentren. Und dort werden sie ausgewertet, um so früh wie möglich Brände zu erkennen und so schnell wie möglich einzudämmen. Außerdem legen Waldbesitzer Löschwasserteiche und sogenannte Waldbrandwundstreifen an. Das soll auch verhindern, dass sich Brände stark ausbreiten.
Und reicht das denn aus?
Ja, Klimaforscher haben da so ihre Zweifel. Sie sagen, dass die deutschen Wälder an den Klimawandel angepasst werden müssen, weil es in Zukunft häufiger Dürren wie diesen Sommer geben wird, aber auch Stürme und andere extreme Wetterlagen nebenzu. Eine Idee ist deshalb, die gefährdeten Wälder mit Nadelbäumen in Mischwälder umzuwandeln. Das wird in einigen Bundesländern auch schon umgesetzt. Die FDP ist aber zum Beispiel dafür, eine europäische Löschflugzeugflotte in Deutschland zu stationieren. Dafür gibt es aber bis jetzt noch keine konkreten Pläne.
Der Rauch zieht bis nach Berlin. In Brandenburg, da brennen seit gestern große Waldflächen. Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen den Brand immer noch. Das Löschen ist aber auch deshalb so schwer, weil im Wald noch alte Munition liegt, die explodieren könnte. Und das kann natürlich auch für die Feuerwehrleute gefährlich werden. Mike Schwitzke ist Truppführer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Brandenburg. Herr Schwitzke, wo kommt denn diese Munition genau her, die dann noch im Waldboden ist?
Ja, die Munition, die kommt im Prinzip durch die jahrzehntelange militärische Nutzung der Waldgebiete beziehungsweise durch Kampfhandlungen im Frühjahr 1945. Sind das Restbestände, die dort im Prinzip ja schon seit über 70 Jahren oder noch länger liegen. Und das ist die Problematik, dass diese Munition dann dazu neigt, bei Hitzeeinwirkung dann selbst zu detonieren.
Wurde da nur geübt oder gab es da auch irgendwie sowas wie eine Munitionsfabrik oder so?
Ja, also da wir haben auf der einen Straßenseite haben wir einen sehr großen ehemaligen Truppenübungsplatz und auf dieser Straßenseite, wo der Hauptbrand momentan sich befindet, dort war eine Treuenbrietzner Munitionsanstalt, wo also Handwaffenmunition und Flakmunition produziert wurde. Und diese wurde dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger gut durch russische Kräfte gesprengt. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die Munition im Prinzip seit über 70 Jahren jetzt verstreut dort im Wald liegt, teilweise nur 10 bis 15 Zentimeter tief und dann eben durch die Hitzeeinwirkung des Feuers detonativ umsetzt.
Jetzt kenne ich mich relativ schlecht aus mit Waffen, aber wenn Sie sagen Handfeuerwaffen, nehmen wir mal eine Pistole. Im Western sagen die immer 9mm Pistolen, also so eine 9mm Patrone, ja. Wenn die in 15 Zentimetern Tiefe liegt und dann heiß wird, das macht doch mal Puff und mehr nicht, oder?
Ja, das ist auch nicht die Hauptgefahr für die dort eingesetzten Löschkräfte. Die Hauptgefahr ist Granatmunition, also wo sich im Metallkörper Sprengstoffe befinden, die dann detonativ umsetzen und Splitter bilden, die unter Umständen auch je nach Entfernung zum Detonationsherd tödlich sein können.
Das sind dann so Handgranaten?
Nee, das sind im Prinzip kleinkalibrige Flakgranaten im Kaliber 2 cm bis Kaliber 3,7 cm, die sich dort in niedriger Lage befinden.
Sie haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die da gerade im Einsatz sind, beraten. Was haben Sie denen denn gesagt?
Ja, im Prinzip ist die Belastungssituation im Land Brandenburg, speziell in dieser Ecke dort, wo es gerade brennt, schon seit Jahren bekannt, weil wir ja auch Erkundungen durchführen. Von daher war auch vor Beginn der Löscharbeiten den Einsatzkräften bekannt, wie die Verhaltensregeln sind, die in der Regel bei uns so aussehen, dass die Kräfte der Feuerwehr sich nur auf Wegen bewegen und von dort aus löschen, aber niemals in den brennenden Wald hineingehen.
Nur noch mal zu einer Sache würde ich ganz gern zurückkommen, weil ich mir das so schwer vorstellen kann. Wird die Munition, wird die Granate, die da unter der Erde noch ist, wird die so heiß, dass die durch die Hitze detoniert? Was passiert da?
Ja, das ist richtig. Also wir haben teilweise in den Gebieten, wo die Feuerwalze durchgeht, haben wir Temperaturen im Boden von 800 bis 1000 Grad. In jeder Granate befindet sich auch ein Zünder bzw. wenigstens Initialsprengstoff. Und wenn dieser Initialsprengstoff oder Leuchtspursätze entzündet werden oder von außen Hitze kriegen, passiert im Prinzip das, was passieren soll, wenn die Granate auf ein Ziel aufschlägt. Und zwar wird die Initialladung in Gang gesetzt und dadurch der Sprengkörper detonativ umgesetzt.
Und dass man diese ganzen Sprengkörper, die da noch da sind, in den letzten 60 plus Jahren hätte entfernen können, das ist unrealistisch, oder?
Das ist auf die Größe des Landes Brandenburg gesehen unrealistisch. Zunächst erstmal vom Personalaufwand und vom finanziellen Aufwand. Und des Weiteren ist es ja auch so, dass wir als Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg auch nur nach Auftrag arbeiten. Und hier muss zunächst erstmal geguckt werden, wer ist überhaupt Besitzer des Waldes. Wir haben dort sehr viele Wälder, die privat sind. Wir haben Bundesforstgebiete, wir haben Landesforstbetriebe. Wir haben also dort, was das Eigentumsverhältnis angeht, sehr viele verschiedene Leute, denen die Wälder gehören. Und wir können dort nicht willkürlich in die Wälder gehen und nach Kampfmitteln graben.
In Deutschlandfunk Nova, Mike Schwitzke, Truppführer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Brandenburg, über Munition, die noch im Waldboden in Brandenburg steckt und die bei den Waldbränden dort explodieren kann.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Merkel auf Reisen in der Südkaukasusregion. Land 1, gestern war Georgien, dort ist sie heute wieder abgereist. Georgien hat eine lange Grenze zu Russland. Dort gibt es ein Gebiet oder sogar mehrere, die sowohl von Georgien als auch von Russland beansprucht werden. Ganz vereinfacht runtergebrochen. Heute dann der Besuch in Armenien, ein Land, in dem die Tech-Branche boomt. Und dann geht es noch nach Aserbaidschan. Sabine Stöhr ist unsere Korrespondentin für die Region. Sabine, also Angela Merkel im Südkaukasus, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, alles Länder, die ziemlich wichtig für uns in Europa sind, auch wenn wir sie nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und auch für Russland ist die Region wichtig. Warum?
Na, die drei kleinen Staaten liegen auf einem Landstück zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Im Norden ist Russland, im Süden die Türkei, der Iran und der Irak. Und deswegen wird diese Region auch immer als Brücke zwischen Europa und Asien betrachtet. Das ist ganz wichtig, weil da geht es darum, wer auf dieser Brücke seine Werte und Interessen am besten transportieren kann. Außerdem ist die Region ja auch immer noch sehr unruhig. Es gibt den Konflikt um die Republiken Südossetien und Abchasien, deren Schutzmacht seit 10 Jahren Russland ist. Und die völkerrechtlich aber zu Georgien gehören, da steckt also Unruhepotenzial drin. Dann Bergkarabach, eine Region, um die sich Aserbaidschan und Armenien heftig streiten. Also kurzum, es ist eine Region, in der viel los ist und ich sag mal salopp, die als Vorgarten von Russland, von Wladimir Putin ist und in der jetzt auch die EU herumjätet. Und da steckt eine Menge Spannungspotenzial drin.
Die Menschen dort, die Länder selbst, tendieren die jetzt eher nach Europa oder nach Russland?
Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es sind kleine Länder und die auf dieser Brücke, um in dem Bild zu bleiben, ja auch so zwischen allem liegen. Die legen sich ja erstmal mit niemandem an, wollen sich auf der anderen Seite, und das gilt jetzt vor allem für Georgien und Armenien, auch aus der Umklammerung von Moskau befreien. Es gibt bereits enge wirtschaftliche Verbindungen mit der EU. Andererseits ist Armenien aber auch in der Eurasischen Wirtschaftsunion, die Russland auf die Beine gestellt hat und wirtschaftlich sehr stark von Russland abhängig. Das Gas kommt von da. Also probt Armenien unter dem neuen Ministerpräsidenten Paschinyan da immer so den diplomatischen Spagat und schüttelt sowohl Donald Tusk von der EU als auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gerne die Hand. Das ist alles gar nicht so einfach. Man versucht da so einen Mittelweg. Georgien wiederum positioniert sich schon klarer zu Europa, will ja auch in die NATO, aber das ist noch ein längerer Weg.
Die Gaspipeline, die von dort kommen soll, über die Türkei bis nach Europa. Ab dem nächsten Jahr soll sie Gas bis nach Europa liefern. Was genau ist das für eine Pipeline?
Ja, die wird vor allen Dingen Thema morgen beim Besuch von Angela Merkel in Aserbaidschan werden. Aserbaidschan ist ja der Rohstoffstaat im Südkaukasus. Er verfügt über beachtliche Ölreserven und auch Gas. Das soll dann über Pipelines von Aserbaidschan durch die Türkei bis nach Italien kommen. Das ist der sogenannte Südkorridor. Und mit dem kann sich Deutschland dann ein bisschen weniger abhängig von Russland machen. Ganz klappt das nicht. Also diese Pipelines können überhaupt nicht die Kapazität ersetzen, die durch die geplante Nord Stream 2 in der Ostsee zum Beispiel fließen soll. All das beäugt Russland natürlich kritisch, denn die wollen ja ihr Gas eben durch erwähnte Nord Stream 2 bringen. Also das ist gar nicht so einfach morgen mit Aserbaidschan, aber Deutschland möchte sich da eben unabhängiger machen und versucht das zu unterstützen.
Was kann unsere Bundeskanzlerin, was kann Angela Merkel mit ihrem Besuch erreichen, die Länder näher an Europa binden?
Ja, man muss ja auch sehen, sie ist ja da jetzt nicht nur als deutsche Kanzlerin unterwegs, sondern auch als Vertreterin der EU im Südkaukasus. Es wird in wirtschaftlicher Hinsicht neue Kontakte geben, neue Verträge, die beiden Seiten gut tun. Es gibt natürlich weiterhin Gespräche, gerade auch mit Georgien, die den Wunsch nochmal geäußert haben, der NATO beizutreten. Da verhält sich die Kanzlerin aber sehr zurückhaltend. Natürlich möchte man Russland nicht unnötig provozieren. In Georgien ist die Situation ja auch immer noch sehr unruhig mit eben diesen beiden Regionen Südossetien und Abchasien, was einen Beitritt in die NATO erschwert. Da ist es wichtig, permanent im Gespräch zu bleiben und zu signalisieren, dass da Interesse und auch Unterstützung da ist.
Sabine Stöhr in Moskau mit einem Blick auf den Südkaukasus. Angela Merkel besucht dieser Tage Georgien, Armenien und Aserbaidschan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Woche neigt sich dem Ende. Die Woche, in der gefühlt die halbe Republik zurückgekommen ist aus dem Urlaub, von irgendwoher. Und was toll, Seid ihr super erholt? Seid ihr super glücklich? Das wäre so die Erwartung, ne? Aber es gibt Anzeichen dafür, dass Urlaub und Glück gar nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Ist eine steile These. Stefan Beuting ist der heute mal nachgegangen.
Glück und Zufriedenheit, muss ich dafür eigentlich in Urlaub fahren? Kann ich das auch zu Hause haben? Wo würdest du dich hier in diesen vier Feldern einsortieren?
Glücklich in Urlaub fahren.
Ich habe so eine Vier-Felder-Matrix aufgemalt, um zu fragen, ob diejenigen, die ich treffe, da einen Zusammenhang sehen zwischen Urlaub und Glück. Die meisten, die ich frage, tippen auf rechts oben, die Kombination aus Smiley und Palmeninsel.
Ja, also schon, Urlaub ist ja immer mit Fröhlichkeit verbunden, würde ich sagen, oder?
Ja, aber ist das so?
Zu Hause bleiben, in Urlaub fahren, zufrieden und glücklich, weniger zufrieden und glücklich.
Okay.
Vier Felder, wo sortierst du dich ein?
Ich sortiere mich auf jeden Fall hier oben ein, in den oberen beiden, egal ob ich zu Hause bin oder im Urlaub.
Diese automatische Verknüpfung, Urlaub bedeutet Glück. Bei näherer Betrachtung ist sie gar nicht so fest. Und der Umkehrschluss, kein Glück ohne Urlaub, schon gar nicht.
Nicht zwangsläufig, ne. Also ich kann mich zu Hause auch gut fühlen.
Ach, ich glaube, man kann auch zu Hause bleiben. Es ist okay, man muss nicht wegfahren.
Niederländische Forscher der Akademie für Tourismus in Breda haben genau das herausgefunden. Sie haben Menschen nach ihrer Zufriedenheit befragt. Vorm Urlaub und nach dem Urlaub. Und das mit einer anderen Gruppe verglichen, die gar nicht weg war. Das Ergebnis? Menschen, die in den Urlaub fahren, sind zwar grundsätzlich zufriedener, aber nicht nach dem Urlaub.
Ich denke, das trifft vor allem auf die Leute zu, die arbeiten, weil wenn ich 2 Wochen weg bin, dann bleibt die Arbeit ja liegen. Die wird ja nicht von mir anders gemacht. Wenn ich zurückkomme, dann habe ich 300 Mails in meinem Postfach und die muss ich erstmal abarbeiten. Ja. Und bis das passiert ist, ist der ganze Akku, den ich im Urlaub aufgeladen habe, wieder verbraucht.
Diejenigen, die gerade aus dem Urlaub kommen, sind nicht glücklicher als diejenigen, die gleich zu Hause geblieben sind. Für die Forscher zumindest nicht messbar. Anders ist das in der Zeit vorm Urlaub.
Also so Vorfreude.
Ach so, definitiv.
Ja klar, das ist halt die Euphorie, ne?
Kommt immer drauf an, wo es hingeht. Also.
Seneca hat mal gesagt, den Sinn musst du wechseln, nicht den Himmelsstrich.
Seneca lebte hunderte Jahre, bevor der Massentourismus in Mode kam. Und auch bevor sich der Tourismus- und Zukunftsforscher Horst Opaschowski mit der Frage beschäftigt hat, wie das überhaupt zusammenhängt, Urlaubsreisen und Glück.
Das sind gar nicht die großen Ereignisse, die Menschen im Urlaub glücklich machen. Was hier wirklich zählt, das sind eher Atmosphäre, Stimmung, Harmonie, Geborgenheit.
Wir können wegfahren und diese Dinge woanders suchen. Aber dabei gehen wir auch das Risiko ein, dass irgendetwas unseren Erwartungen nicht entspricht. Dass wir die Reise zu voll packen und so alles Mögliche erleben, dabei aber kaum entspannt oder glücklich sind.
Der Mensch sucht die Bewegung, sucht Aktion. Wenn er dann das hat, sehnt er sich nach Ruhe. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine einzige Pendelbewegung zwischen Stress und Langeweile.
So wie es aussieht, kann ich diese Pendelbewegung und damit Zufriedenheit und Glück auch ohne Urlaub hinbekommen.
Ich glaube, man kann auch zu Hause bleiben. Es ist okay, man muss nicht wegfahren.
Statt Urlaub machen, Urlaub vorstellen. Die freie Zeit genießen und direkt zum Glücklichsein übergehen.
Ja, ich glaube, dass der Mensch mit der Illusion zufrieden ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was für eine Woche für Amerika, für die USA, für Donald Trump. Seit Montag steht der Präsident schwer unter Beschuss, weil sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen ihn mit Aussagen belastet, die in der verbotenen Wahlkampffinanzierung überführen könnten. Und was macht Trump? Er bezeichnet sich selbst als A-Plus-President. Er droht, die Märkte würden zusammenbrechen, wenn er seines Amtes beraubt werden würde. Und er greift seinen Justizminister Jeff Sessions heftig an und sagt, der hätte seinen Laden nicht im Griff. Und Sessions hat diesmal das erste Mal zurückgeschlagen und gesagt, solange er im Amt ist, sei das Justizministerium nicht politisch beeinflussbar. Bam. Dr. Martin Thunert, Politologe am Heidelberg Center for American Studies. Wie steht Donald Trump am Ende dieser Woche da?
Also er steht sicherlich nicht besser da als zu Beginn der Woche. Ich denke, etwas schlechter, denn die Russland-Ermittlungen, aus denen ja beide Gerichtsverfahren hervorgingen, die wird weitergehen. Er wird den Sonderermittler Mueller nicht entlassen können. Mueller gilt als jemand, der dem republikanischen Establishment nahesteht. Er war 12 Jahre lang FBI-Direktor und dass viele gesagt haben, wenn du den rausschmeißt, das könnte tatsächlich von uns als Behinderung der Justiz, weil du wirfst ihn raus, weil er gegen dich ermittelt und die Einschläge näher kommen. Und wenn sich Trump das leistet, würde er, glaube ich, eine Art Verfassungskrise und das Impeachment möglicherweise provozieren. Also das sollte sich Trump gut überlegen. Andererseits glaube ich nicht, dass sich Donald Trumps Schicksal in einem Gerichtssaal entscheiden wird, sondern über Donald Trumps Schicksal und weitere Präsidentschaft wird in der politischen Arena entschieden.
Jetzt ist es aber so, dass die Demokraten natürlich darauf hoffen, dass es eventuell ein Amtsenthebungsverfahren geben könnte, wahrscheinlich auch nach den Midterms, je nachdem, was für Wahlergebnisse dabei rauskommen. Was braucht es denn, damit es tatsächlich zu so einem Verfahren, zu so einem Impeachment-Verfahren kommt?
Also zuerst braucht es eine Mehrheit in der unteren Kammer, im Repräsentantenhaus. Da reicht die einfache Mehrheit zur Amtsanklage. Und das ist aber eigentlich nur realistisch, wenn die Demokraten, wie Sie sagen, tatsächlich im Haus im November die Mehrheit erobern und dann ab Januar im neuen Kongress die Mehrheit hätten. Und zum Zweiten braucht es klare Rechtsverstöße des Präsidenten, etwa Justizbehinderung, etwa Meineid oder Ähnliches. Der möglicherweise Straftatbestand der Wahlkampffinanzierungsverletzung, die der ehemalige Anwalt Cohen Trump vorwirft, weil eben dieses Geld geflossen ist, dieses Schweigegeld an die beiden Damen, das könnte ein Anlass sein, aber es müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu kommen. Also es müsste dazu kommen, dass wirklich die geheimen Absprachen mit Russland, entweder dass er selber beteiligt war oder noch enger an Leute, die noch enger an ihm dran sind, daran beteiligt werden, oder er müsste tatsächlich der Justizbehinderung überführt werden können von Mueller, beziehungsweise es müsste noch weitere Dinge ans Tageslicht kommen. Dann würde es aber auch frühestens, denke ich, wenn der neue Kongress zusammensitzt, falls sich die Mehrheiten ändern, ab Januar nächsten Jahres beginnen.
Jetzt ist es aber so, wenn sich selbst der Justizminister Jeff Sessions, Republikaner, halbwegs gegen Trump stellt, könnte das vielleicht ja auch den ein oder anderen Republikaner mit dahinziehen in die Richtung und das könnte klappen.
Ja, aber im Moment, denke ich, ist die republikanische Fraktion im Senat da gespalten. Einige der Hauptkritiker von Donald Trump, wie etwa der auch in Deutschland bekannte Senator John McCain, ist todkrank. Andere wie Bob Corker aus Tennessee treten jetzt nicht mehr an, also sind dann im Januar nicht mehr dabei. Ich denke, der Sessions hat sich gegen die ständigen Angriffe, die Trump auf das Justizministerium und auch auf seine eigene Person, die Person Sessions bezieht, gewehrt. Das heißt aber nicht, dass er vorbehaltlosen Rückhalt bei den republikanischen Senatoren hat. Es gibt auch heute eine Meldung in den USA, die sagt, dass ein paar Senatoren durchaus sagen würden, wenn Trump ihn nach den Zwischenwahlen mit einem anderen Justizminister ersetzen will, werden wir uns nicht in den Weg stellen. Also da sind die Republikaner gespalten. Und wie gesagt, wenn noch nicht stärkere Anschuldigungen vorkommen, sehe ich im Moment noch nicht, dass diese Zweidrittelmehrheit im Senat zustande kommt.
Und heute Abend erreichen uns ja auch die Meldungen, dass John McCain gerade keine Medizin mehr nimmt, also die Krebstherapie also quasi aufgegeben wird bei ihm. Dr. Martin Thunert war das, Politologe am Heidelberg Center for American Studies, zur turbulenten Woche von Donald J. Trump.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sind wir alle eigentlich schon fit für das Internet, für Social Media? Natürlich sind wir das. Aber offenbar nicht ganz alle. Eine Frau, die hat einen Praktikumsplatz bei der NASA verspielt, weil sie auf Twitter rumgeprollt hat. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Du hast die Geschichte. Wer genau, was war da passiert?
Ja, Naomi H., Nachnamen kennt man schon nicht mehr, weiß man eben nicht. Die hat auf jeden Fall getwittert, "Everyone shut the fuck up, I got accepted for a NASA internship." Also,
geil.
Ich übersetze mal so ganz harmlos, alle mal Fresse halten, ich habe ein Praktikum bei der NASA ergattert. War wohl eher an ihre Freunde gerichtet, nicht an die Welt, aber die hat es natürlich mitbekommen. Und das Stichwort NASA fand wohl zu Herrn Homer Hickam und der warnte nur, Language.
Also achte auf deine Sprache, bitte. Aber es ist ja erstmal sehr neutral. Was hat sie dann gemacht?
Ja, dann hat sie fröhlich ihm zugetwittert, "Suck my dick and balls, I'm working at NASA." Also lutsch meinen Schwanz und meine Eier, ich arbeite jetzt bei der NASA. Darauf er und ich bei einem Gremium, das die NASA kontrolliert.
Hups, hättet ihr das irgendwie wissen müssen?
Ja, sagen viele auf Twitter, zumindest wenn man in den Raumfahrtkreisen, Aerospace und so weiter unterwegs ist. Homer Hickam ist nämlich Autor, Vietnam-Veteran, der hat bei der NASA sogar die ersten japanischen Astronauten trainiert. Nicht so nett, ne? Irgendwann hieß es dann auf einem dritten Twitter-Konto, Naomi hat ihren Praktikumsplatz verloren.
Also wahrscheinlich eine Strafe von Hickam für Naomis Language.
Ja, das hat dann so ausgesehen, aber er wiederum hat das online klargestellt. Er kann überhaupt niemanden feuern und er fände außerdem, sie hätte einen Job bei der NASA verdient. Er wird sich gern für sie einsetzen. Sie habe sich bei ihm auch lang und breit entschuldigt. Aber da hatten die Leute, die Naomi wiederum das Praktikum von vornherein gegönnt hätten, ihn wiederum mit wütenden Tweets bombardiert.
Wie sieht's jetzt mit Naomis Zukunft aus?
Ja, du erwartest jetzt das Happy End. Das weiß man nicht. Huma Hickem ist auf Twitter gar nicht mehr zu finden. Und Naomi, die hat erstmal stillgehalten und hat dann am Ende geschrieben, danke für eure Hilfe. Vielleicht kriege ich mein Praktikum doch noch.
Aber wir lernen nicht so rumschreien online, nicht so schnell vorverurteilen, die ganze Story sehen. Alles an so einer kleinen Twitter-Geschichte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die besten Spieler einfach weg, die besten Trainer auch weg und am Ende ist Bayern München trotzdem wieder deutscher Meister. Es wird wahrscheinlich so kommen, es ist ziemlich ernüchternd, auch diese Saison wieder. Warum wir uns dennoch auf die neue Bundesliga-Saison freuen sollten, das klären wir jetzt mit Matthias Friebe aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Grüß dich.
Hi.
Matthias, heute Abend ist dann das erste Spiel in dieser Saison, Bayern München gegen Hoffenheim. Und jetzt hat Julian Nagelsmann angekündigt, dass er mit Hoffenheim Meister werden will. Hast du da laut losgelacht?
Nee, laut losgelacht habe ich nicht, aber ich habe mich gewundert, dass er so deutliche Worte in den Mund nimmt, weil das war ja die Geschichte noch während der Weltmeisterschaft, dass Julian Nagelsmann nach dieser Saison weggeht von Hoffenheim und nach Leipzig wechselt. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass man dann so einer Lame Duck wird, weil in dem Jahr, man ist ja irgendwie dann doch schon zumindest mit einem halben Gefühl beim neuen Verein, wird dann zumindest unterstellt. Und ich habe mich gewundert, dass er so deutliche Worte markiert hat, weil das erhöht natürlich auch auf ihn und die Mannschaft den Druck, wenn es jetzt nicht so laufen sollte. Vielleicht setzt er dann sogar seinen Trainerposten in dieser Saison aufs Spiel. Von daher gelacht habe ich nicht. Aber ich habe es mutig gefunden.
Jetzt habe ich gelesen, dass 50 ehemalige Bundesliga-Profis alleine in der englischen Premier League spielen. 50 sind nach England gegangen. Auch in dieser Transferperiode sind schon einige für viel Geld ins Ausland gewechselt. Verliert da die Bundesliga den Anschluss zu den anderen großen Ligen?
Den hat sie eigentlich schon in den letzten Jahren so ein bisschen verloren. Gerade in England wird halt so viel Geld verdient. Die können sich quasi kaufen, wen sie wollen, weil sie durch die Fernsehvermarktung derart viel Geld bekommen, dass selbst ein Verein, der in den unteren Region, das wird ja immer gestaffelt. Je erfolgreicher ich bin, umso mehr Geld bekomme ich. Dass selbst ein Verein, der im unteren Teil der Premier League ist, ungefähr ähnlich oder mehr Geld verdient als Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga. Mhm. Da geht die Schere international auseinander und da kommt die Bundesliga nicht so sehr hinterher. Jetzt ist in diesem Jahr etwas besonders. Das Transferfenster, es gibt immer so ein Fenster, das schließt dann. Bis dahin darf man Spieler kaufen. Das endet am 31. August und in England wurde dieses Mal am 10. August geschlossen, 3 Wochen vorher. Das heißt, jetzt schon seit 2 Wochen darf man in England keine Spieler mehr kaufen. Das ändert ein bisschen was. Das führt nämlich zum Beispiel dazu, dass jetzt alle Spieler nach England schon hingegangen sind und da jetzt riesengroße Mannschaften sind mit bis zu 40 Spielern und verkaufen dürfen die noch, solange die anderen Fenster offen sind in Deutschland, Spanien und Italien. Mhm. Das heißt, das hat mir Christian Heidel von Schalke 04 erzählt, der Manager. Er kriegt jetzt eigentlich rund um die Uhr Anrufe von irgendwelchen Beratern, die eben Bankdrücke aus England anbieten wollen, die einfach keine Chance mehr haben zu spielen, weil sie zu viele Spieler gekauft haben.
Umgekehrt wird vielleicht auch noch ein Schuh draus. Der Boss von Hannover 96, Martin Kind, der sagt, dass die Bundesliga ihre Anziehungskraft aber verloren habe. Er bedauert zum Beispiel, dass Cristiano Ronaldo nicht in die Bundesliga gewechselt ist. Du auch?
Ob das jetzt ein Verlust für die Bundesliga ist, sagen wir mal so. Cristiano Ronaldo ist ein derartiges Zugpferd als Marke, als Spieler, als Star. Das wertet jetzt durch seinen Wechsel von Madrid nach Turin die italienische Liga extrem auf. Nur sein Wechsel. Damit ist aber eine Menge anderes verbunden. Riesige Ablösesummen, riesige Gehälter. Er hat ja nebenbei auch diese etwas zwielichtige Steuergeschichte am Hals. Vielleicht wäre ihm das in Deutschland auch gar nicht so gut bekommen, hier zu spielen. Und Martin Kind, der Boss von Hannover, den du zitiert hast, der hat natürlich auch eigene Interessen. Das ist der große Kampf, die große Diskussion in der Bundesliga, da geht es darum, wie wird die Liga in Zukunft aussehen? Und da ist das Stichwort, und das geht 50 plus 1. Das ist die Regel, die festlegt, dass kein externer Investor einen Bundesliga-Verein mehrheitsmäßig übernehmen darf. Also 50% plus ein Anteil müssen immer beim Stammverein übrig bleiben. Und Martin Kind möchte da gerne ein bisschen was dran rühren. Er ist seit über 20 Jahren bei Hannover engagiert, Hannover 96, und würde gerne den Verein übernehmen, möchte eine Ausnahmeregelung installieren, die bekommt er aber nicht und deswegen hat er da auch so ein paar eigene Interessen, weil er gerne den Geldkreislauf und die Art und Weise, wie das in der Bundesliga läuft, ein bisschen anders organisieren möchte.
Aber wie schätzt du es denn ein? Was braucht denn die Bundesliga, damit sie ja wieder mehr Geld hat, interessanter wird für die Spieler aus dem Ausland?
Ist die große Frage, ob sie überhaupt mehr Geld braucht. Ja. Jetzt gerade ist es so, da wo das Geld spielt, da ist auch ein bisschen der Erfolg, aber in England wird schon seit Jahren das meiste Geld verdient und trotzdem sind die nicht jedes Jahr Champions League-Sieger und dergleichen mehr. Ja. In der Bundesliga geht man, glaube ich, einen anderen Weg. Man versucht durch solides Wirtschaften, durch nicht überschulden, was in Italien und Spanien gang und gäbe ist, so ein bisschen auf die deutsche Art sozusagen weiterzukommen und man muss wahrscheinlich wieder mehr, das sagen auch alle Verantwortlichen der Bundesliga, auf die Nachwuchsarbeit setzen, selber Spieler rausbringen, selber die Mannschaften besser machen, dass man hier nicht dran vorbeikommt und vielleicht, das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, platzt irgendwann mal die Blase englischer Fußball, weil da einfach zu viel Geld im System ist und irgendwann klappt das dann vielleicht nicht mehr so wie bisher.
Kurze Frage, kurze Antwort, worauf freust du dich in dieser Saison am meisten?
Auf eine vielleicht etwas spannendere Saison. Bayern mit neuem Trainer, muss man mal sehen. Dortmund und Schalke verstärkt die Mannschaften. Ich setze mal drauf, leise Hoffnung, dass die Liga ein bisschen spannender wird als die letzten Jahre.
Matthias Friebe, schönen Start in die Fußball-Bundesliga, in die erste. Und euch einen schönen Start ins Wochenende. Das war's von uns. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.